Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämmling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
Der 6.12. Nikolaus 2024 und wir sind in eurem Podcast-Stiefel heute Abend zu hören. Zugeschaltet der Podcasten. Hallo. Hi. Carsten. Und wie immer natürlich Miku.
Hallo, 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 hallo. Also, das ist jetzt so ein bisschen, ja. Ja, das ist jetzt der Nikolaus gewesen. Hallo, hallo.
Ach so,
hallo.
Kommst du aus dem, ja, kommst du aus, ja, dem Kamin, ja, gerade raus?
Ja, ja, ja.
Aus dem Schirnagel kommt er raus.
Ja.
Genau, ja.
wo wir bei perfektem Französisch sind, ich habe irgendwie, heute oder gestern habe ich so eine englische Berichterstattung gesehen über die Vendée. Und da habe ich gesagt, wir machen echt zu viel Gewese um diese französischen Namen, muss man ganz ehrlich mal ganz deutlich klarstellen. Weil da fahren nämlich Charlie Dallin und Sebastian Simon und John Risham.
Schlecht.
Und niemand wird sich in England drüber aufregen. Deshalb glaube ich, schließen wir mit dieser Folge am 6.12.2024 diese Verbesserungsnummer ab. Wir kennen fast alle Namen und wenn ich sage Clarisse Kremer und es wird wahrscheinlich gesprochen Clarisse Kremer, so wie Miku das immer sagt. Oder meine Frau nennt sie, also die mag sie sehr, die nennt sie immer Clarisse Cremant.
Mhm.
Wegen diesem sektähnlichen Getränk. Also, liebe Hörer, wir werden uns nicht mehr verbessern. Charlie Dallin kann auch Charlie Dallin sein. Ich glaube, da müssen wir als Deutsche mitleben.
Wobei, wir haben natürlich Michael dabei, der des Englischen natürlich auch, aber des Französischen absolut mächtig ist und dem werden manchmal wahrscheinlich dann die Haare zu Berge stehen, aber er kann natürlich eingreifen, hat er ja.
Man,
auch oft
man sieht
gemacht.
Mich
ist
ja
richtig.
Nicht. Man sieht ja meine Haare nicht.
Sehr gut.
Wir sind, nein, ja, wir hier nur audiomäßig unterwegs und man muss dazu sagen, Monsieur Stéphane Boden,
ja.
Red doch, wie du willst.
Ist mir egal,
von
genau.
Anfang an.
Der Spanier, genau, nämlich, ja, auch, ich hatte mal einen spanischen oder argentinischen Gitarrenlehrer, der hat mich immer Esteban genannt. Ich wusste aber, dass ich gemeint bin.
Ja.
So.
So weit bist
das
du schon
dazu, jetzt haben sich,
Spanischen.
Jetzt haben sich genau. Alle segelinteressierten Hörer abgemeldet.
Ja.
Es ist
ja
noch ein Linguist da, für den fangen wir jetzt mal an. Ich würde sagen, da das gerade am spektakulärsten ist, fängt mal der Leiter der Schadensabteilung an zu berichten. Miku, einiges los da unten, ne?
Ja, es passiert ziemlich viel und ich fange mal mit dem Nikolausschaden an. War irgendwie ganz komisch heute. Ich habe ein längeres Porträt über Kojiro Shiraishi geschrieben, dem japanischen, wow, Samurai-Segler.
Und, gut ausgesprochen.
Kaum
übrigens
haben wir das. Bitte?
Gut ausgesprochen.
Ja, danke.
Habe ich gerade gedacht.
Danke. Und es ist
jetzt
noch
hat der letzte Japaner auch noch abgeschrieben.
Es war japanisch.
Gut,
das war cool. Da bin ich mir absolut sicher, dass das richtig war. Aber gut.
Sorry.
Jedenfalls
sorry.
Dieser wunderbare Kojiro Shiraishi. Kaum war mein Porträt gepostet, kommt die Meldung, dass er leider heute einen schweren Schaden im Segel hatte. Und zwar im Großsegel. Ihm sind nach zwei üblen Halsen, die irgendwie unbeabsichtigt offenbar waren, 5 Latten gebrochen. Und ich glaube, auf 2 oder 3 Mastrutscher sind raus, also Großsegelrutscher aus der Mastschiene rausgebrochen. Das dabei gefügte Foto sah irgendwie nach richtig viel Arbeit aus. Also sowas ist nicht unbedingt ein Grund aufzugeben, aber er hat schon mal abgedreht und ist jetzt irgendwie versucht, in ruhigere Gewässer zu kommen, weil er wird wohl auch in den Mast müssen, weil ich glaube nicht, dass das Großsegel jetzt so runterkommt. Also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Und selbst wenn es runterkäme, gibt es erstmal ordentlich Arbeit, das alles wieder reinzubringen, in die Mastschiene auch hinein. Man muss dann auch dazu noch kontrollieren, ob die Mastschiene in dem Bereich, wo die rausgerutscht sind, nicht gebrochen oder beschädigt ist oder sonst irgendwie. Also das ist noch ein richtiges Problem. Und die Latten natürlich, das ist auch nochmal, das ist echt Arbeit. Also Kojiro hat zu tun in den nächsten Stunden und vielleicht sogar Tagen.
Kannst du dich erinnern? Ich glaube, vor vielen, der kennt sich doch da oben im Mast aus. Ich erinnere mich nur so am Rande, aber der hat ja nicht tagelang da oben im Mast, weil sein Segel war gerissen und er hat das alles geklebt. Weißt du das noch, Michael?
Ja, also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, ob er im Mast oben gewesen ist die ganze Zeit dann auch. Aber nee, er hatte in jedem Fall ein großes Problem mit dem Großsegel und da ist einiges, das ist an mehreren Stellen gerissen gewesen. Und wenn ich mich richtig entsinne, das habe ich auch in meinem Porträt geschrieben, hat ein Großteil der ganzen Regatta mit einem Reff im Groß segelt, weil er das Ding nicht höher gekriegt hat. Ne? Und aber Kujiro ist hart im Nehmen und ich empfehle wirklich dringend das Porträt bei Segelreporter, weil es ist eine absolut spezielle und coole Type, muss man ehrlich sagen. Ganz
weil cool. Du es natürlich auch geschrieben hast, deshalb empfehle ich es auch nochmal dringend.
Carsten, ja, danke, dass du es jetzt so schön sagst, aber das ist ja, es geht ja um das Leben dieses wunderbaren Seglers und erstatte ich ja nur Bericht.
Mehr ja nicht. Als ich das Foto gesehen habe, habe ich gedacht, das willst du nicht sehen. Also egal, auf wo du unterwegs bist. Das sieht nicht gut aus, zumal das ja auch nicht so ein Segel ist wie auf unseren Booten, sondern wie viel wiegt eigentlich so ein Teil? Das ist ja richtig Masse auch, ne?
Ja, das kannst du nicht mal so zusammenrollen wie auf dem Mini oder auf der Varianta oder sonst irgendwie was. Das ist der Wahnsinn. Das wiegt richtig, so ein Segel. Ne?
Genau, ich finde nochmal interessant, was er jetzt, man kann ja wieder nur spekulieren, wie das denn jetzt passieren konnte. Ne? Und wenn er sagte mehrere Halsen, ne? Du sagst gerade zwei, glaube ich. Zumindest muss er ja hin und wieder zurückgehalt sein, wenigstens. Und sowas passiert ja, und wenn ich mir gerade den Tracker auch gucke, der ist ja genau in der Position so südlich von Kap Horn, wo es gerade richtig ballert. Ne? Also Kap Horn, Kap der guten Hoffnung, ich bin schon ein bisschen weiter. Aber was dann da oft eben passiert, dass die eben diese großen Wellen, die passen manchmal eben nicht zur Windrichtung, und wenn die relativ mit viel Druck tief so eine Welle runterfahren und der Autopilot das irgendwie nicht so richtig ausgleicht, naja, dann rauschen die da runter. Wir haben gestern auch gehört von Pip Herr, die hat irgendwie ihren persönlichen Imoca-Rekord gebrochen mit 39 Knoten, 39,5 Knoten, rast sie da so eine Welle runter, und wenn dann die Welle nicht so richtig zum Wind passt, dann fährst du einfach wie so ein Wellenreiter diese Welle runter und dann halst das Ding, und wenn du, sobald du wieder Druck bekommst, ist er dann plötzlich auf einem anderen Bug. Und so muss man das sich wohl vorstellen da unten. Das ist jedenfalls, ich habe bis jetzt noch von wenigen solchen Geschichten gelesen, und ich glaube auch, dass die langsameren Imokas, auch die ohne Foils, er hat ja nun Foils immer, dass sie aber dann oft tiefer diese Wellen runterfahren, und dann musst du ja einfach auf diesen Autopilot vertrauen, und wenn das eben nicht so richtig passt, dann schlägt das Segel rüber, und sowas ist eben offenbar da passiert.
Ich habe hier so ein ganz spezielles Tool, das kennt Carsten nicht, Google heißt es, ich habe mal geguckt, so ein Großsegel wiegt zwischen, je nach Faser, zwischen 160 und 100 Kilo.
Oh, krass, ja.
Ja, und dann bist du ja nicht im Hafen, ne, wo du das reparierst und darum tust.
Nein, nicht, also. das ist der Punkt, ne? Und du kannst das auch nicht mal einfach so abschlagen oder so, ne? Das ist alles sehr, sehr kompliziert.
Wenn der von ruhigeren Gewässern spricht, dann sind das Gewässer, wo wir sagen, boah, vielleicht dreh ich doch um, vermutlich.
Und wir hatten das ja auch von dem Ungarn doch, glaube ich, hatte da auch was mit seinem Großsegelrutscher, ne? War das der Ungarn, der hinterher war?
Ja, das war der Ungarn, ja.
Genau, ist ja, da ist doch immer das Problem, dass die, genau, wir sagen, Großsegel rutschen, dass die ja in so einer Schiene hängen, an der Mastschiene. Naja, und der musste ja dann auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie er es nachher repariert hat, aber er sprach ja davon, ganze Teile von der Mastschiene auszuwechseln, weil die natürlich, wenn da irgendwas rausrutscht, dann rutscht es nicht mal eben so plopp raus, sondern hebelt diese ganze Schiene irgendwie auf, und die kannst du wohl, die haben teilweise ja eben Ersatzmaterial dabei, und ich denke mal, dass er das sicherlich, der Japaner auch sowas machen muss, ne? Um das dann wieder zu fixieren, da seine Rutscher.
Übrigens, ganz kurz, bevor wir den nächsten Schaden machen, habe ich auch noch was als Praktikant der Leiter der Schadensabteilung, weil ich bin ja erklärter Coleman-Fan. Da Conrad Coleman wieder, übrigens, wer sich auf YouTube den Mann mal ansehen will, gestern hat er, glaube ich, ein Video gepostet. Da würde ich auch sagen, ich will nach Hause, wenn ich das sehe. Alter, in diesen Bedingungen. Aber er hat es tatsächlich, dadurch, dass Starlink wieder sendet und sein alles wieder funktioniert, hat er diese... Er hat es Operation vom Mainboard hat er erfolgreich abgeschlossen. Und er schrieb Krass. Noch vorher, ja, ich mache das jetzt irgendwie, geh da mal ran und guck mal, ob ich dieses Mainboard reparieren kann. Das könnte ich übrigens auch hier nicht. Nicht, also auch, ne, ich sitze hier nicht bei Welle, sondern das könnte ich auch mit Licht und Lupe nicht. Und er müsste gucken, dass das gleich klappt, weil er hatte nicht so viele Ersatzteile dabei. Allein, dass die Ersatzteile für ein Mainboard mit haben, ist total irre.
Aber ist ja auch eher, da fällt mir auch jetzt eben von Pip Herr, hat man eben drüber gesprochen, die hat auch so eine Aktion gemacht. Dann hat sie die, sie konnte sie ihren Kiel, musste sie fixieren, den konnte sie nicht mehr quasi mit, wird ja mit dem, mit der Kielbombe immer nach Luft geschwenkt, um den sogenannten Neigekiel, um höheres aufrechnendes Moment zu haben. Und das funktionierte irgendwie nicht mehr. Und dann, und wohl, weil ein Relay nicht funktioniert. Ich habe das auch mal versucht, irgendwie sauber auf Deutsch zu übersetzen, aber naja, wie auch immer, das war, ist ja ein elektronisches Bauteil, was da nicht klappte. Und dann hat sie das Ersatzteil dann genommen und dann hat sie da ewig rumgebastelt da im Dunkeln, im bockenden Boot und da hat sie am nächsten Morgen, wollte sie es anmachen, ging aber auch nicht. Und dann ja, war irgendwie klar, dass das Ersatzteil auch nicht funktionierte. Und dann hat sie aus den beiden kaputten Teilen irgendwie ein funktionierendes gemacht. Und sie sagte jetzt, aber das fand ich dann auch wieder ein interessanter Aspekt. Sie sagte, ja, da habe ich mal was gelernt, was es da so gibt auf dem Boot. Das heißt also nicht, also wir müssen immer mal sagen, wenn die mit ihren Problemen quasi auf See konfrontiert wird, sind die jetzt nicht komplett alleine. Also die können in so einem Fall Outside Assistance ist dann erlaubt. Das heißt, dann setzt sich so ein Team an Land von den Rennstellen da zusammen und die gucken genau, was, das war ja auch bei Louis Berton, als er seine Kiste da laminiert hatte mit dem Riss im Achterschiff. Das wird dann geholfen, was hat er eigentlich an Bord und wie, das wird dann sogar berechnet im Computer, was da funktioniert. Und das war bei ihr offenbar auch so. Die hatten dann, das hat ja Andreas Baden auch erzählt, wie er bei Sebastian Simon quasi aktiv war, als dessen Autopilot ja in den letzten Tagen irgendwie nicht funktionierte. Da sitzen sie halt dran und schlagen sich ebenso die Nächte um die Ohren, um dem Skipper eben eine Lösungsmöglichkeit zu geben. Und das hat bei Pipair eben, das hatte sie dann eben so erzählt, damit funktioniert. Also sind ja nicht komplett alleine unterwegs, aber bei im Schadensfall und gerade bei so Sicherungsgeschichten dürfen sie von ihrem Team unterstützt werden, wobei das natürlich auch was anderes ist, ob du jetzt so ein Team wie bei Malizia im Hintergrund hast, wo dann wirklich die Spezialisten, die gut bezahlten Leute dabei sind, oder ob du eben wie bei Conrad Coleman, der wird nicht so ein fett bezahltes oder auch großes Team von Spezialisten an Land sitzen haben.
Ist, glaube ich, das am wenigsten oder das Team, also Conrad Coleman ist der mit der wenigsten Kohle im ganzen Feld, ja, so ne? wie ich es mal gehört habe. Man muss übrigens auch noch zusagen, Pip Herr konnte wahrscheinlich irgendwie einen Videochat machen und sich das angucken. Conrad Coleman hatte kein Internet mehr. Also der muss das irgendwie so. Über seinen, Inmarsat irgendwie Textmessage geschickt haben.
Stimmt. Gebrauchsanweisung hat er dabei gehabt.
Das muss man
Telefonbuch
können.
Dicke Gebrauchsanweisung.
Ja,
weil oder mit dem Fax hin und Manual her bei Conrad.de für Mainboards kriegst du da nicht. Das ist schwierig. Hat der mit sich, ja, obwohl stimmt. Conrad ist natürlich super. Deshalb heißt dieser Elektronikladen.
Stimmt.
Conrad Coleman. Ja, ja. Okay, ja. So, oh ich habe noch eine gute Überleitung im Tipp. Pass auf, lass mich. Es ist eine Überleitung für dich, Mikro.
Genau.
Weil Carsten hat diesen Namen Louis Berton, den ich immer Louis Burton nenne, gesagt. Und den hast du auch auf dem Schirm gehabt, ne? Als Schadensabteilung. Der ist abgebrochen.
Natürlich habe ich den auf dem Schirm.
War das jetzt ein Überleitung?
Ich wollte das aber jetzt ganz anders bringen. Ich wollte nämlich nochmal auf die hohen Wellen zurückkommen.
Gut, dann mach.
Und die hohen Wellen, über die wir eben gesprochen haben im Zusammenhang mit Kushiro, sind tatsächlich jetzt auch Fakt bei Louis Bourton auf seiner Büro-Valet, weil der segelt gerade Richtung Kapstadt. Und wer sich jetzt fragt, warum segelt der Richtung Kapstadt? Er hat aufgegeben. Er hat vor kurzem aufgegeben und hat jetzt heute Morgen ein Video gepostet, wo er das so ein bisschen versucht zu erklären, warum er aufgegeben hat. Übrigens ohne überhaupt irgendeinen wirklich ordentlichen Inhalt zu bringen. Er zeigt nur, dass er natürlich am Boden zerstört ist, aber er sagt nicht, warum er aufgegeben hat. Da komme ich später noch drauf. Nur was ich so wirklich faszinierend fand in dem Video war, da sieht man, wie quer die Seen kommen. Der fällt mitunter 2-3 Meter fällt er ins ins Bodenlose. Es ist unglaublich, ja, wie oft der Mann sich festhalten muss. Der kann keinen Satz zu Ende sprechen, ohne dass er wieder einen Meter oder zwei nach unten knallt. Ja, es ist unglaublich. Also das ist sehr empfehlenswert, dieses Video natürlich auch auf Segelreporter einzusehen. Und wirklich sehr, sehr cool.
Auch an alle Nicht-Segler übrigens, die zuhören, ist das auch sehr interessant. Weil da kriegt man richtig Bock auf Segeln. Wenn ihr ein Boot sucht, boat24.com. Wollte ich nur kurz einwerfen.
Ja, nee, das ist natürlich völlig richtig. Das können wir natürlich auch nochmal später dann nochmal auch einbringen, wenn dann Louis Burton ein neues Boot suchen sollte. Aber gut, das nur am Rande. Louis, für mich eine ganz große, wirklich eine Katastrophe für den Mann. Weil der hat ja bei der letzten Vendée Globe hat er ja wirklich geglänzt durch eine ganz göttliche Reparaturmaßnahme bei den Kerguelen, also da ungefähr, wo jetzt gerade Monsieur Dallin unterwegs ist.
Stimmt, ist schon vorbei, sehe ich gerade. Ja.
Oder ist sogar schon vorbei, jedenfalls ein gutes Stück weiter. Und da hat er ja wirklich, also hat er wirklich geglänzt, stimmt, und hat dann noch aufholen können bis auf einen dritten Platz in der Gesamtwertung. Und jetzt muss der Mann, nachdem er schon im nördlichen Atlantik war das ja noch, im nördlichen Bereich, noch vor dem Äquator, wo er ja wirklich in seinem Boot wirklich dicke Risse laminieren musste. Jetzt muss er aufgeben, weil er ein Problem im Rigg hat. Und dieses Problem hat er noch nicht näher erklärt. Er bezeichnet es als ein mechanisches Problem im Rigg. Ich kann mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, was das jetzt sein soll. Aber es muss kernig genug sein, dass er sich sagt, okay, nee, ich komme damit nicht durch den Southern Ocean, ich fahre nach Hause. Beziehungsweise jetzt in dem Fall nach.
Ich hatte schon eine Vermutung, also so eine richtige, also da kann ich auch bei der Bildzeitung mit anfangen, aber ich habe gedacht, naja, der hat ja damals, sein Boot ist ja gerissen, wo dieser Outrigger ist, ne, richtig? Weil da so viel Belastung war.
Ja, ein bisschen weiter hinten, genau.
Ein bisschen weiter hinten, aber ich glaube, die Belastung kam von dem Rig, ne? Oder Jockey-Pool.
Ja, nee, unbedingt.
Genau. Von dem Genaker, der quasi hinten aufdrückte, auf den Genaker-Pole, diesen Jockey-Pole.
Ja, oder das meine ich genau.
Also nicht unbedingt vom Rigg, ne, sondern vom Segeldruck.
Ja, gut, aber das hat natürlich auch indirekt mit dem Rigg zu tun. Ich habe mich gefragt, ob das damit zusammenhängen könnte. Weiß man aber noch nichts, ne?
Ja, also ich habe es irgendwo gelesen. Ich fand auch, Michael, ich konnte das natürlich nicht so gut verstehen wie du, weil es auf Französisch war, aber irgendwo habe ich auch was von J2 gelesen. Also, und J2, wenn da irgendwie was dran ist, ist ja quasi nicht nur einfach eine Fock, also das, sondern da hängt ja das ganze Vorstark irgendwie dran, an den Segel vorne. Und dass da eine Verbindung, ich meine vorne unten am Deck, weil das wäre natürlich dramatisch, wenn das nämlich irgendwie abreißt, dann kippt ja das ganze Rigg um, wo die größte Belastung irgendwie drauf ist. Aber ich weiß auch nicht, ich dachte jetzt in dem Video, er zeigt das mal, weil er sonst ja ganz viel zeigt. Deshalb, apropos Bildzeit, ich wollte schon sagen, dass, ob du gerade, Stefan, in die Richtung schon gehst. Ich habe ja bei solchen Geschichten auch immer, wenn man nicht genau den Schaden sieht, dann habe ich immer schon mal so eine Vermutung, weil er ist ja nun gerade auch beim Kap der guten Hoffnung. Und was wir in der Vergangenheit schon häufiger gehabt haben, dass dann wir wissen auch immer noch nicht ihr Thema damals Alex Thompson und seine Hugo Boss. Also da war ja dann der ganze Schaden im Strukturbereich des Vorschiffs und plötzlich hieß es dann, ja, okay, Ruder ist kaputt, aber das Ruder haben wir jetzt irgendwie auch nicht gesehen im Endeffekt, dass man dann schon mal sagt, und er hat es ja auch selber angesprochen, also ob jetzt diese Reparaturmaßnahmen dann von diesem Boot, das haben ja sich auch viele gefragt, ob das denn da unten auch hält. Ne? Ja. Also das wird so eine, insofern ist vielleicht so eine Melange aus vielen Faktoren, dass er sagt, okay, ich weiß gar nicht, ob mein Schiff da unten hält. Das ist ja auch da, wo Escoffier ja auseinandergebrochen ist, so in der Nähe, im großräumigen Seebereich. Sowas hat man natürlich immer noch mal vor Augen. Hält das da? Und dann, und dann kommt sowas vielleicht noch dazu oder... Okay, ich will da jetzt nicht irgendwie sagen, das ist eine Ausrede. Natürlich nicht, ich habe ja gar keine Hinweise dafür. Aber sowas sprach, glaube ich, auch so ein bisschen davon, so diese Gesamtkonstellation, weiß nicht, ob da ein Schiff irgendwie hält. Und dann ist sowas noch, das am Rande ist, dass es kaputt geht. Und da wir ihn aber nun kennen, genau was Michael gerade gesagt hat, mit dieser irren Reparaturgeschichte, erfolgreichen bei der vergangenen Warning Globe, wissen wir auch, dass er tatsächlich einer dieser Vertreter ist, so Zähne aufeinander und durch, egal was kommt. Also der wird nicht leichtfertig jetzt irgendwie was aufgegeben haben. Aber es kann eben auch an dieser Laminatgeschichte sein oder was du sagst, Stefan, dass das eben alles Rick, alles das Gesamtsystem Boot Rick eben jetzt extrem geschwächt ist.
Ja. Miku wird uns auf dem Laufenden halten.
Ja, ich halte euch auf dem Laufenden.
Du hast noch weitere Sache, Schäden, genau.
Eine Sache habe ich noch. Ja, Clarisse Krämer hat, sagen wir mal so, einen interessanten Schaden gehabt. Und das hat jetzt nichts mit ihren Haaren zu tun oder sonst irgendwie, was man in letzter Zeit irgendwie erwähnt hatte. Nein, sie hat wirklich einen Schaden gehabt, der aber insofern interessant ist, weil es höchstwahrscheinlich der gleiche Schaden ist, den auch Boris Herrmann schon behoben hat. Und zwar geht es um den Anstellwinkel des Foils. Bei den Franzosen und Engländern gerne auch Rake genannt. Und also dieser Anstellwinkel, da ist irgendwie was gebrochen und sie hat da einen Keil reingeschoben, von dem auch der Boris damals schon erzählt hat. Nur der große Unterschied, sie hat das alles gefilmt. Und zwar, sie hat gefilmt, wie sie den Keil ausgesägt hat. Nachts übrigens alles, ja. Wie sie den Keil mit einem richtig tollen Hammer da, so einen Holzhammer, der speziell für solche Arbeiten dabei ist, mit dem hat sie das da reingehauen. Und sie war dann auch sichtlich zufrieden hinterher. Sie sah dann ganz zufrieden aus, sagte, okay, jetzt kann ich das nicht mehr ganz so gut einstellen, aber gerade egal, ich bretter jetzt weiter. Und wenn ich auf den Trecker gucke, hat sie auch mit dieser Maßnahme eigentlich so gut wie gar nichts verloren. Also kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Mhm. Wenn sie jetzt ein bisschen zurückgefallen ist, dann war das eher aufgrund des Windes oder sonst irgendwie. Aber das war eine interessante Geschichte und musste ja auch mal gesagt werden. Nicht nur Plüschtierchen hält sie in die Kamera und so, sondern auch
definitiv
tatsächlich.
Nicht, ne?
Sie macht das auch wirklich richtig gut. Das muss man einfach sagen.
Da muss ich jetzt sagen, Miku, die macht das wirklich gut. Das Lob des Tages geht an dich. Dem Hörer sei gesagt, wir sprechen, ich dachte gerade, mein Hund pups, aber da hier bohrt einer im Haus. Wirklich. Ich fange nochmal an. Ja, nee, ich schneide es nicht raus. Leute können ja wissen, dass wir irgendwo sind, wo es auch andere Menschen noch gibt.
Ja, und Hunde.
Ja, und mein Hund steht nämlich unterm Tisch. Ich dachte gerade, ich hörte ein Geräusch und dachte, oh nee. wir reden immer im Vorfeld, bevor wir aufnehmen, zu dritt und besprechen die Themen. Also wir machen kein Skript, aber wir strukturieren das schon vor. Und wir hatten dieses Thema Rake schon mal.
Ja.
Und Carsten, du hast, vielleicht erklärt man das dazu, du hast irgendwie immer Einwände und sagst, das nicht Rake denn, weil das bei dir als Segler was anderes bedeutet. Genau. Ist ja egal. Jedenfalls haben wir gesagt, oder uns darauf geeinigt, dass wir das nicht so nennen, sondern Anstellwinkel, was das gleiche ist. Michael, du hast das Chapeau, wie der Franzose sagt. Hast du gut untergebracht, dein Rake.
Wunderbar.
Darf ich
das
dir,
war jetzt das Lob?
Das war das Lob. Das war ein Lob. Und ich hole mir den Narren Stefan des Tages ab, weil ich hatte gerade, weil heute lief schon wieder Last Christmas mit George Michael.
Ach, geht schon los.
Weil ich den im Kopf hatte, habe ich manchmal habe ich komische Gedanken. Also oft, ich hätte gedacht, wenn ich diesen Rake reparieren muss, ich würde ein Lied hören, ich bin jetzt der Mann der Playlisten, Rake Me Up Before You Go-Go, oder?
Oh,
ist das schön.
Bitte, nein. Wie herzallerliebst.
Du schaffst es immer, Rake dieses Niveau wirklich runterzuziehen hier, ne?
Carsten ist der Mann für die Taktik, Miku für die Schäden und ich der Mann fürs Herz, oder?
Ja, so kann man es lassen, ja.
Okay. Mehr kann ich auch nicht.
Es sei denn, es pupst wieder irgendein Hund im Hintergrund.
Ja.
So, jetzt sind wir auch alleine, ist auch egal. Jetzt hört auch Benni noch mehr zu. Weitere Schäden, Boris hatte das auch, gab es noch irgendwas? Also ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt im Moment die Videos da aus dem Indischen Ozean sehe, die Segler da hochladen, kann mir glaube ich niemand böse sein, wenn ich sage, ich habe die Idee, dass du sowieso einen Schaden haben musst, wenn du da rumfährst.
Ja gut, also ich meine, als Leiter der Schadensabteilung kann ich sagen, ja. Irgendwo so ein bisschen, so ein bisschen muss man schon ganz besonders sein, um sowas durchzuziehen. Das ist schon ganz speziell.
Und ich
muss eine Sache noch im Zusammenhang mit Schaden, also eigentlich kein Schaden in dem Sinne, aber gerade weil du die Überleitung gemacht hast jetzt in Richtung schwierige Wetterlage und so, und da wird der Carsten nachher noch viel zu sagen. Es geht im Endeffekt auch bei Leuten wie Yannick Bestaven, Ja, da geht's richtig zur Sache. Und er hat auch kurz gepostet in einem Audio-File, dass es ihn sowas von auf die Schnauze gehauen hat. Der hat auch den Mast und alles auf dem Wasser liegen gehabt, weil
Stimmt.
irgendeine Welle ihm absolut quer gekommen ist. Und er sagte auch, ich war gerade am Trimmen und was weiß ich was alles. Und auf einmal legt sich der Kahn zur Seite und er rutscht also wirklich auch runter und hat sich zum Glück nicht verletzt oder sonst irgendwie was. Aber da sieht man auch, also es ist einfach keine, es ist nicht, es kann jedem passieren. Es kann jedem passieren, das hat überhaupt nichts mit der Qualität der Segler oder so zu tun, weil wir eben von Kojiro auch geredet haben und so einem Kojiro traut man halt öfter mal einen Fehler auch einfach zu, dass es zwei Halsen gab, unbeabsichtigte Halsen. Aber auch so ein Bestaven, der ja wirklich vorne unterwegs ist, ja, legt sich einfach mal hin, legt sich aufs Ohr.
Ich habe heute
Aber
Morgen
richtig heftig.
gelesen in einem Internetforum oder Gruppe, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich bin ja der Medienanalytiker. Da ging es um Boris, da kommen wir gleich noch zu. Ja, der liegt da gemütlich unter seinem Sternenhimmelchen, hat wahrscheinlich entweder eine rote Bettwäsche an und oder so
Für
flauschige
Nikolaus
Bettwäsche.
oder was? Ja.
Nee, weil der bummelt ja so hinterher und sowas, weißt du, so das sehr, sehr, sehr despektierlich, muss man sagen. Also, ja, der hat ja so Sterne da unter seinem Himmel
Ja.
geklebt.
Stimmt.
Was, wo wir schon ausreichend darüber gesprochen haben, über diesen Wohlfühlfaktor da hinten drin. Aber auch heute, wenn du sein Video siehst und so, also der das geschrieben hat, guck dir das mal an und dann kommst du nochmal neu rein. Weil du würdest bei dem Wetter nicht segeln gehen, garantiert nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich finde, dass alle, die da unten jetzt unterwegs sind, da muss man echt Respekt vorhaben, das zu machen. Und zu wissen, wir sind ja auch nicht Sonntag da, es dauert ja noch ein paar Tage, ne?
Stimmt. Ja, und vielleicht auch nochmal als letztes, um das Schadensthema abzukürzen oder zu beenden, im Grunde auch, ich finde ja diesen Gedanken völlig irre, dass du da nachts durch die Gegend bretterst, wie gesagt, Pip her, da 39 Knoten mit einmal, aber die fahren ja schon teilweise wirklich über 20 Knoten relativ oft und dauerhaft. Und dass da immer noch ganz viel Mist im Wasser rumschwimmt. Und wir hören da ganz wenig von. Ne? Wenn wir uns erinnern, bei der vergangenen Vorne Globe hat sich ja, ich glaube, drei Skipper sind in Kapstadt angekommen und nachdem sie auch wirklich solche Schäden ha hatten. Und das, ich sage jetzt mal, drück mal toi 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 und klopf auf Holz, dass das nicht passiert. Aber es kann natürlich auch immer noch passieren, weil, und deshalb komme ich da jetzt drauf, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere mitbekommen hat, aber sie sind ja parallel jetzt in der vergangenen Woche sind ja die beiden schnellsten Trimarane der Welt oder zwei der, ich glaube, die Flotte ist ja die Ultim, sind ja, glaube ich, vier, die auf einem Niveau so ungefähr segeln. Die sind losgefahren, um diesen Jules Verne-Rekord mit Crew allerdings zu brechen. Da geht es also, wer am schnellsten um die Welt segelt. Und nur um das mal zu sehen, der Rekord für eine Vorne Globe ist, glaube ich, 75 Tage. Die wollten es ja unter 40 Tage schaffen. Und ich habe da gar nicht drüber berichtet, weil ich dachte, Mau, die hören gleich doch wieder auf. Das ist ja ganz oft, weil der Rekord ist ja eigentlich, der ist wirklich utopisch von Francis Joyon aufgestellt mit Crew. Und naja, und die sind eben losgefahren und erst ist Caudrelier raus, bin ich falsch? Nee, Caudrelier war auf dem einen Boot und ist irgendwo mit dem Schwert wogegen geknallt und war dann raus. Und kurz danach ist eben auch Sodebo rausgeflogen, Thomas Coville. Also das gibt dieses Zeug, was da draußen irgendwie rumschwimmt. Bei Caudrelier ist immerhin haben sie es gezeigt, den Schaden. Bei Sodebo habe ich noch nichts gesehen, aber da ist immer manchmal auch so die Frage, okay, die drehen auch um, wenn sie dann hinter dem Rekord liegen und nicht so weit kommen, weil es geht eben nur um diese Zeit und wieso weiterfahren, wenn man am Äquator schon falsch liegt und das falsche Wetterfenster hat. Die hätten sich wahrscheinlich auch gerne gewünscht, früher loszufahren, um dann genau diesen Wind zu haben, den ja auch die Vorne Globe Flotte auf dem Atlantik hat, ein super Wetterfenster. Aber ich will nur sagen, da draußen schwimmt Zeug rum. Gott sei Dank ist bisher eigentlich relativ wenig passiert. Wir haben jetzt zwei Boote nur, die ausgefallen sind. Das ist schon mal bei 40 deutlich weniger als bisher die ganze Zeit. Und naja, wollen wir mal die Daumen drücken, dass alles gut geht.
hoffen wir, dass es so bleibt. Denke ich auch immer, wenn ich die Videos sehe, auch bei Boris heute, wenn der so erzählt hat, und dann schlägt es zwischendurch immer so. Das kennt man selber, wenn man unterwegs ist, wenn man denkt, hoffentlich hält da alles jetzt gerade bei dem Schlag. Das haben die ja durchgehend bei dem Wetter und Wind, und da sind wir doch bei der tollen Überleitung zu der Situation, wie es gerade ist. Ich ziehe meinen Hut vor Charlie Dallin, muss ich sagen. Ich muss sagen, was der da gerade abzieht, ich habe heute gedacht, ich gönne dem total, dass er gewinnt. Wirklich, was der da abgezogen hat, es war sehr viel Mut. Manche sagen, es ist riskant. Es ist auf jeden Fall herausragend, was der da gerade fabriziert, ne? Aber das erzählst du jetzt mal näher.
Ja, das ist wirklich, das könnte natürlich wirklich in die Geschichte der Vendée Globe eingehen, wenn das alles so klappt wie geplant. Ja, die Frage ist ja, war es wirklich so geplant? Also Charlie Dallin, der wiegelt immer so ein bisschen ab, habe ich so das Gefühl, weil sie ihn natürlich fragen, oh, wie bist du denn da drauf gekommen und so. Ja, sagt er, er war so weit im Süden, er konnte gar nicht anders. Will damit im Grunde auch sagen, ja, er ist eigentlich nicht der Hasardeur, das willst du eigentlich auch nicht als Profisegler, der so genannt werden, nach dem Motto, alles auf eine Karte gesetzt und dann bin ich da halt einfach mal durch. Sondern er sagt, ach nee, das war einfach so, war mal ein Wind. Ja, also komplett dagegen spricht, dass zu dem Zeitpunkt, wo er in die Richtung gefahren ist, war ja nun auch Johan Richomme direkt dabei. Also die waren ja zu dritt in der Situation. Und Richomme hat, wir erinnern uns noch, der ist abgedreht, hat wirklich gekreuzt, genau, das war teilweise auf Gegenkurs, hat einen irren Umweg auf sich genommen, um eben nicht in diesen Sturm reinzukommen. Wir wissen immer noch nicht, wie es nachher ausgeht. Also wenn es nachher so ausgeht, dass die beiden im Moment in Führung liegenden Simon und Dallin quasi ihre Schiffe da zerlegen. Dann war Richomme, hat er genau richtig gelegen, aber der hat schon so ein bisschen gesagt, oh Mist, das sieht schon besser aus, hat sich ganz anders entwickelt, als ich so gedacht habe. Aber er ist natürlich dann sportlich so ein bisschen der Blöde, wenn er jetzt da mit 500 Meilen Rückstand irgendwie bei rauskommt und vielleicht auch dadurch genau diese Vendée Globe verliert. Also das ist schon eine Vorentscheidung und Dallin hat natürlich auch damit gerechnet, dass er ist eben extrem schnell und das ist ja gerade die Situation, er hat ja noch gar nicht so dramatisch viel Wind auf die Mütze bekommen, weil er einfach so schnell ist und ja, man sieht es ja auf Simon sogar 200 Meilen rausgesegelt hat auf dem langen Kurs. Aber er hat eben jetzt auch in diesem Bereich, ich gucke gerade auf diesen Wirbel, der über den Tracker da wirbelt, von dem Orkan, der ist ja in gewissen Bereichen ja auch sogar ist, da, so hat er sogar Bedingungen vorne, die sind gar nicht so stark. Also in dem Bereich, das ist nicht so ein hoher Wellengang. Und dadurch kann er halt die Höchstgeschwindigkeiten auch erreichen, die hinter ihm jetzt so ein Simon schon teilweise nicht mehr erreicht, weil er da auch reingesogen wird in die Front. Und dann wird's also mächtig. Ich glaube, gerade jetzt aktuell haben die da, oder gerade Simon hat da mächtig zu kämpfen. Und es ist wirklich die Frage, wie der nachher dann dabei rauskommt. Ich drück mal die Daumen. Da wird einem manchmal ein bisschen übel, wenn man jetzt auf dieses Bild dann irgendwie guckt. Aber wenn es nachher klappt alles, dann waren sie es natürlich die Helden, wenn das eben da jetzt was kaputt geht, dann sagt man, oh Gott, was für ein Hasardeur und Seemannschaft höre ich dann schon wieder, wobei ich immer die Frage, ich glaube, das Thema Seemannschaft bei dieser Regatta, weiß gar nicht, ob man das ansprechen sollte, weil das ist natürlich, gehen die an die Grenzen, das ist ein Extremsport und ich glaube, wenn jemand, der am Fahrtensegeln das Wort Seemannschaft in den Mund nimmt, der meint dann eher ja so Sicherheit und wie mache ich es denn einfach sauber, aber hier geht es im Grunde um, es sind Profisportler, die wollen dieses Ding gewinnen und das könnte wirklich jetzt sein, wo sich das Ding zugunsten von Dallin entscheidet.
Ich habe irgendwo so einen animierten Tracker gesehen mit Windlayer, kann man glaube ich auch bei Windy selber machen mit diesem Plugin. Wenn man das sieht, ich meine, der Dallin hat einen Korridor erwischt von wirklich ein paar 10 Seemeilen, das ist nicht viel breiter. Und jetzt für die das noch nicht gesehen haben, wenn man sich dieses Tief als wie so ein Auge eigentlich, wie so ein Wirbelsturm mit einem großen Auge vorstellt, ist der an der östlichen, an dem östlichen Rand in dem Auge, da wo der Wind irgendwie, ich sag jetzt in Anführungsstrichen, moderat ist. Da ist es dann noch irgendwie in der Vorschau grün und nicht tief lila. Und diesen Korridor hatte der einfach erwischt. Das ist, er hat ja auch, hast du ja auch drüber geschrieben, dass der da sehr viele Routings gemacht hat und irgendwann entschieden hat, gut, ich mache das jetzt, ich versuch's. Für ihn spricht die Zeit, weil ich habe auch dort gelesen, ja, aber wenn ihr das jetzt einholt, das ist irgendwie bitter, weil das hat er auch, glaube ich, schon vorher gesagt, habe ich irgendwo von ihm gelesen. Er hat gesagt, naja, je länger ich das abreiten kann, desto schwächer wird es. Das Tief schwächt sich ja ab. Wohl. Das heißt, es sieht im Moment ziemlich gut aus. Er wird allerdings getragen Richtung Eisgrenze. Da ist, wenn man sich die Eisgrenze mal anguckt, und ist so ein, so ein Haken, der, wie der Französische sagen würde, jetzt Uck.
Uck.
Da muss er nochmal rum. Also da muss er auf jeden Fall irgendwann nach Norden abdrehen. Komme was wolle, weil ins Eis, da darf er ja nicht reinfahren.
Ja.
Aber es ist, also diese Animation empfehle ich jedem mal, das zu versuchen, Windy, und dann, oder wo auch immer man das machen kann, sich das kann man auch auf der Vendée-Seite, glaube ich, sich so einigermaßen angucken. Mhm. Der hat sich wirklich so eine, ja, man kann sich das vorstellen, das ist ein Riesengewitter und du hast diese eine Schutzhütte, die hast du gekriegt und da bist du jetzt drin. Wobei sich das ziemlich gemütlich anhört, weil es ist gar nicht gemütlich, was der da gerade macht.
Ja, und es hat ja eben auch eine Chance. Es klappt bei ihm eben auch nur, weil er jetzt wirklich da Vollgas gibt und auch das Boot so eintrippt und auch das aushält, die ganze Zeit auf dieser Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Wir erinnern uns ja, dass eigentlich so, wurde vorher vermutet, dass er im Southern Ocean eher Probleme mit seiner Konstruktion bekommt, die eigentlich eher für die kleinere Atlantikwelle gebaut ist. Jedenfalls, man muss ja bei so einem Bau Kompromisse eingehen und da ist er eigentlich, im Southern Ocean hat er eher eine Schwachstelle. Das ist längst eigentlich klar gewesen, aber er hat gar nicht diese Bedingungen, wo diese Schwachstelle so richtig zum Tragen kommt, weil er eigentlich da, wie gesagt, schon jetzt bei relativ moderaten Bedingungen sogar noch unterwegs ist. Mal gucken, wie lange das dann dauert. Also dadurch kann er überhaupt diese Höchstgeschwindigkeiten erst erreichen. Und ein Simon, der auch schon sagten, der auch Probleme mit seinem Autopiloten hatten, der ein bisschen reparieren musste, ist dabei was zurückgefallen, obwohl wir uns erinnern, der kann ja auch schneller. Der hat den absoluten Rekord gebrochen, noch vor wenigen Tagen. Aber hat vielleicht auch gedacht, vielleicht gebe ich jetzt gar nicht so viel Gas. Der wird aber eben reingesogen und der kriegt diese ganzen, ja, diese riesigen Wellen. Wir haben teilweise gesagt, ich habe immer gedacht, ist das ein Schreibfehler, 10 Meter hoch? Aber das ist da tatsächlich teilweise so. Und du sprachst auch gerade von dieser Eisgrenze, die ja eine virtuelle Grenze ist. Die dürfen da halt nicht rein, dann werden sie bestraft, also mit Stundenabzügen oder Stunden. Also sie müssen Penalties bekommen sie da drauf, müssen vielleicht teilweise abstoppen. Das ist ja jetzt auch ein gewisser Glücksfaktor dabei, weil dieses Auge von dem Orkan, das kann ja auch diese Zugbahnen, das wissen wir ja auch, die sind nicht so genau vorhersehbar. Wenn da nur ein bisschen weiter tiefer jetzt südlich das Auge vorbeifährt, dann gibt's eben diese kleine Lücke da gar nicht, wo er sich gerade drin befindet. Also das ist schon, wenn das jetzt nicht Dorlin wäre, würde man wahrscheinlich auch sagen, hat er auch ganz schön Glück gehabt. Aber der wird sich, genau, soll, er sagte, er hätte hunderte Routings vorher ausprobiert und hatte dann die Entscheidung getroffen. Richomme hat eine andere getroffen. Aber so ist es eben, das finde ich faszinierend natürlich bei dieser Regatta, dass sowas ja auch möglicherweise jetzt eine Entscheidung bringt.
Meinst du, dass das, also ich bin ja mittlerweile so, dass ich sage, ja, wenn jetzt zum Beispiel Boris, da haben wir viel drüber gesprochen, kann er nochmal rankommen und sowas. Das sieht gerade echt schwierig aus. Es wird auch, glaube ich, also das wäre schon ein Wunder, wenn der da nochmal ganz vorne reinfährt. Aber weil du sagst, die Entscheidung ist getroffen, also mit Simon, und ich würde auch einen Louvain mit reinnehmen oder so. Der hat ja auch ein Video heute, wenn ich davon spreche, verlinkt das nicht. Einfach auf der Vendée Globe offiziellen Seite, da sind die alle da. Der hat das, glaube ich, in dieser Mittagsshow gesagt, dass er vor diesem Tief abgehauen ist im Norden. Ja, es hätte natürlich auch anders kommen können. Also im Grunde kann man ja nicht sagen, boah, ist das dumm, dieses Tief nicht mitzunehmen. Das ist vielleicht auch sogar ganz klug aus seemännischer Hinsicht. Klar. Da würde ich sagen, so die ersten, weiß nicht, 500, 600 Meilen, das kann sich noch drehen. Dahinter wird es dann schwierig, ne?
Ja, wobei man muss jetzt auch dazu sagen, also Boris hatte nie die Chance in seiner Position, diese Entscheidung überhaupt zu treffen. Es waren wirklich die ersten 3, 4, naja, Lunven wahrscheinlich auch, der ist relativ früh schon in den Norden gesegelt, mit Bayou ja im Grunde auch. Deshalb haben die auch diese nördliche Position, die haben sie vorher schon, sind sie schon eingegangen. Ja, jetzt muss man nachher sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe übrigens auch weil du eben von dem Windy-Tracker-Sprache, seit ich davon weiß, lasse ich das Ding auch immer mal durchlaufen. Da sind ja quasi Routenberechnungen drin, die.
So, wir waren kurz weg. Ich habe ja schon erklärt, wie viel Technik da dran hängt. Und diesmal hat die Internetaufnahme-Studio-Link-Technik versagt und uns alle rausgeschmissen. Ich konnte die Aufnahme retten. Wir sind wieder alle da. Carsten wollte gerade erzählen über den Windy Tracker, hat aber gerade gemerkt, dass er vorhin bei den Ultims Namen verwechselt hat. Sag doch mal kurz.
Ja, genau. War natürlich nicht Cordelier, der ist ja, der eigentlich die Ultim-Regatta um die Welt gewonnen hat, die Arkea Challenge, sondern es war Gabar, der den Schaden an seinem Steuerbord voll hatte und deshalb zuerst aufgegeben hat, der eigentlich den schnelleren Trimaran hat, ja.
Gut, und wir waren bei den Führenden und bei dem Windy Track.
Ja, genau, da arbeite ich in letzter Zeit auch immer öfter mal drauf und ist ja eigentlich ein ganz witziges Tool, wo man mit ein bisschen mit rumfummelt. Also es, um es denen zu sagen, den Hörern, die das nicht kennen, da wird im Grunde vorhergesagt, die Routings der Boote und dann kann man so ein bisschen sehen, in Bezug auf das Wetter, wo die dann in 5 Tagen eigentlich liegen sollen. Ich habe das inzwischen sehr, festgestellt, dass es doch dramatisch ungenau ist teilweise.
Ich verlinke die Seite mal in den Shownotes. Ne?
Ja, mach das mal gerne.
Da kann man das Plugin installieren, ist aber dann erklärt.
Genau, muss man irgendwie machen. Und aber andererseits ist es ganz, um so eine Idee zu kriegen, wie sich denn das doch entwickelt. Das Problem ist, dass alle Boote eben die gleiche, mit den gleichen Polaren da und der gleichen Geschwindigkeit offenbar eingebucht werden. Und es gibt natürlich Speed-Unterschiede. Und wenn du ein bisschen schneller bist, dann bist du mit dem Windy-Wind natürlich dann weiter vorne oder andersrum bist weiter hinten, wenn du langsamer bist. Also so scheint es zu funktionieren. Was jedenfalls ganz interessant war, wenn wir auf Boris mal zu sprechen kommen, da sah es zwischenzeitlich so aus, dass er einmal eben ein System überspringen kann. Und darum geht es eigentlich jetzt in dem Bereich, wir haben auch schon drüber gesprochen, über diesen Flaschenhals oder diesen ganz schmalen Bereich eigentlich, wenn man auf die Weltkugel guckt, die den Rennkurs jetzt quasi einengt, nämlich durch dieses Ice Gate oder diese Eisverbotszone, die ja variabel berechnet wurde. Da haben Wissenschaftler aus Satellitenbilder benutzt und geguckt, wo brechen Eisberge ab, diese sogenannten Growler, die dann quasi, wie weit treiben die nach Norden? Und das sind natürlich potenzielle Hindernisse, wo du mit so einem Foiler oder eigentlich mit gar keinem Boot gerne drüber ballerst, gerade nicht bei diesen Geschwindigkeiten. Und deshalb haben sie die auch teilweise einmal sogar erweitert, gerade bei im Kapstadt-Bereich, aber in dem Bereich, wo wir jetzt segeln, ist sie wirklich sehr schmal. Und das heißt, dass man als Stratege und Skipper auf dem Imoca jetzt gar nicht viel Spielraum hat, um davor zu halsen hin, nach entweder weit nach Norden auszuweichen oder weit nach Süden. Bei Kap Horn wird das Ding sogar total schmal, aber auch eben schon an der Grenze an der Südecke von Australien. Soll eigentlich nur heißen, jetzt müssen sie das nehmen, was kommt. Kommt jetzt ein Tiefgedrucksystem von hinten und wird beschleunigt oder nicht? Also da gibt's jetzt wenig strategische Optionen, wie es noch im Atlantik eigentlich der Fall war. Und das heißt für Boris, um darauf zu kommen, ja, er muss im Grunde gucken, was er da bekommt von hinten. Und mal laut Windy Tracker zwischendurch, vor einem Tag habe ich mal gesehen, er könnte vielleicht sogar zu der Gruppe vor ihm aufschließen und wäre dann sogar schon auf Platz. Ja, es ging dann sogar um Platz 5. Also da hatte Windy angesagt, dass sogar Lumvin zurückfallen würde. Inzwischen sieht es jetzt wieder anders aus. Erreichen die doch eher sogar eine Flaute. Also gerade die Gruppe mit den Frauen, in denen er sich nach wie vor immer noch befindet, die stoppt dann irgendwann. Dann schließen eher sogar die Dutro von hinten nochmal auf. Und keine Ahnung, ob das stimmt, aber die Berechnung geht in diese Richtung. Trotzdem sagt das natürlich auch aus, in welche Richtung Boris jetzt eigentlich geht. Und das hat er heute Morgen in dem aktuellen Video auch gesagt. Naja, er muss, es gibt dieses Rennen im Rennen und er muss gucken, dass er mit Justine Metro mithält, was er zuletzt auch echt gut gemacht hat. Also sein Boot muss ja eigentlich schneller sein als das der Schweizerin.
Die hat aber einen ordentlichen Zahn drauf, muss man sagen, ne?
Ja, die ballert los und er sagte, das fand ich jetzt auch ganz interessant, als er da auf seiner Liegewiese sich äußerte, die sieht ja wirklich perfekt eingestellt aus. Ja, die würde größere Segel, also einen größeren Segelplan gerade fahren, wo er sich ein bisschen drüber gewundert hat. Das heißt ja eigentlich eher, oder das ist für ihn offenbar der Grund, weshalb sie auch so schnell ist wie er. Jedes Boot hat natürlich andere Schokoladenseiten. Das hat auch viel mit Winkeln und Wellen irgendwie zu tun. Und im Moment schafft es Justine Metro aber offenbar gerade den Speed von Malizia zu halten, was eine Überraschung ist.
Ja, weil diesen großen, wo man ja immer von ausgehen konnte und auch ausgegangen ist und gesagt hat, ja, wenn er erstmal da unten rum ist, dann ist Malizia das beste und schnellste Boot, ist jetzt gerade nicht wirklich so. Ne? Also er ist ja nicht langsam, aber er ist jetzt nicht irgendwie total überlegen, dass er da irgendwie Blinker links und an allen vorbeizieht, sondern
das
fährt mit.
Genau, das meine ich, aber er ist natürlich auch von dem Wetter eben abhängig. Er kann nur das nehmen, was geht. Also er muss im Grunde in den entscheidenden Situationen dann so schnell sein, dass er vielleicht ein System überspringt. Aber wenn jetzt da vorne Flaute ist, dann fahren sie alle rein. Egal, ob du jetzt den Superfoiler hast oder ob du einen Nicht-Foiler hast, wenn du in der Nähe bist, dann bremsen die vorne, wie bei den Doldrums, und die anderen fahren von hinten rauf. Oder eben die Gruppe vor ihm bremst und er fährt drauf halt. Und dann kommt. Das ist ja dieser sogenannte Ziehharmonika-Effekt. Ich will nur darauf hinweisen, dass sie einfach im Moment gar nicht so viel Spielraum haben. Die müssen nehmen, was geht, und dann immer auf ihre Chance warten. Da haben wir auch schon ganz viel drüber gesprochen. Und wenn er denn dann, also für ihn geht es eigentlich darum, genau das, was du sagst, schneller zu sein als die Boote um ihn drumherum. Das ist eigentlich die Aufgabe. Dann kann er zeigen, dass Malizia schneller ist. Aber das heißt jetzt nicht, jetzt wie beim Marathonlauf, okay, ist jetzt, weiß ich nicht, die Hälfte ist um, jetzt gebe ich mal richtig Gas. Er muss einfach warten, ob der Speed und der Vorteil seiner Konstruktion in irgendeiner Phase des Rennens jetzt nochmal einen Unterschied macht. Trotzdem, das finde ich jetzt auch klar, ganz nach vorne, da müsste schon ein Wunder passieren. Aber wenn er irgendwie diese Gruppe da erreicht vor ihm, die auch eingebremst werden kann oder nicht, dann wäre das immer noch ein Hammerergebnis, also Top 5 oder
so. Top 5 wäre super, ja klar.
Ne? Deshalb muss man gar nicht so viel, ich lese auch diese Kommentare von, der ist so langsam und das Schiff fährt sowieso nicht und er war ja noch nie gut und wenn jetzt ein anderer auf seinem Boot wäre, dann wäre der ganz vorne. Ja, all das ist halt die für maßlos übertrieben.
Ich habe gelesen, dass, wie immer segelt er hinterher, das fand ich auch sehr lustig. Wie immer ist er ganz schlecht.
Totaler Bullshit, wenn man das jetzt auch nochmal wiederholt, er ist in dieser Rangliste, die es inzwischen ja irgendwie gibt und noch nie sind so viele Offshore-Rennen bei den Imokas im Vorfeld einer Vendée Globe gefahren worden. Das heißt, diese Rangliste ist wirklich nicht nur ein Spaß, sondern ist real. Da liegt er auf Platz 2 hinter Dorlin nach seinen beiden zweiten Plätzen bei den letzten Atlantikrennen. Das ist kein Zufall. Das Schiff und er haben gezeigt, dass es im Grunde geht. Und deshalb kann er und war er auch vorher eigentlich entspannt. Er muss nicht mehr zeigen, dass sein Schiff nicht funktioniert. Das ist eine Diskussion, die hatten wir vor einem Jahr vielleicht. Das ist es nicht mehr. Jetzt muss er vielleicht, klar, im Rückblick immer mal sagen, klar, da hätte ich vielleicht ein bisschen andere Entscheidungen. Waren schon so ein paar Sachen, wo es dann mal, wo er ja einfach hinterherhing. Aber ob er das jetzt anders hätte gestalten können, das muss man danach in der Analyse jetzt sehen. Jetzt geht es eigentlich nur darum, dran zu bleiben und eine Chance zu bekommen und dann vielleicht in diese Gruppe, naja, wo wir ja auch schon überlegt haben, das wundert mich jetzt tatsächlich in diesem Moment. Also laut Windy ist ja auch nochmal Herr Richomme kommt nochmal vorne ran. Und der große Favorit eigentlich, von dem habe ich eine ganze Zeit wenig gehört, Thomas Rouillon, der muss sich auch vorwerfen lassen zwischendurch, eigentlich den Anschluss verloren haben, weil soll eigentlich das bessere Boot haben, auch als Dorlin. Da wurde jetzt relativ viel gemunkelt, dass er auch Schäden hat und nicht drüber redet. Da weißt du doch ein bisschen mehr, Michael, oder?
Ja, also jetzt wollte ich eigentlich nicht über Schäden oder vermutete Schäden bei Thomas Rouillon reden. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er Schäden hat. Also das hätte ich gehört aus seinem Umfeld. Nein, er ist da hochgesegelt, genauso wie Lunevin. Er wollte sich in Sicherheit bringen. Er wollte in keinem Fall irgendwas riskieren. Und ich wollte mal ganz kurz noch was dazu sagen, was auf dem Boot von Thomas Rouillon jetzt gerade los sein muss. Weil wir haben ja vor einigen Ausgaben darüber geredet gehabt, dass bei Hermann niemals irgendwie ein Wutausbruch oder sonst irgendwie was ist. Und ich weiß auch nicht, ob bei Rouillon irgendwelche Wutausbrüche jetzt im Moment gerade in Aktion sind. Aber der ist ja der erklärte Gegner von Dalin. Seit Jahren. Die beiden verstehen sich gut privat, sind gute Kumpel, das ist, steht außer Diskussion. Aber sobald die eine Regatta zusammen segeln, geht es nicht darum, jemand anderen zu schlagen, sondern grundsätzlich erstmal Dalin will Rouillon schlagen, Rouillon will Dalin schlagen. Und ich habe wirklich ohne Übertreibung mehrere Male im Vorfeld aus dem Umkreis von Thomas Rouillon gehört, im Vorfeld von großen Transatlantikregatten, wenn er die Regatta nicht gewinnt, wird die Enttäuschung enorm groß sein. Das wird dann so ganz vorsichtig formuliert. Ja, in Wirklichkeit hängt ihm das dann sowas von zum Hals raus, weil er von vornherein weiß, wenn Dalin mitsegelt, dann ist Dalin vor ihm und er nur Zweiter. Und das ist einfach dieses Problem,
ist das so?
Was ihn... Es ist nicht die ganze Zeit so gewesen jetzt zuletzt. Er hat
Rote rum gewonnen.
Grundsätzlich geht es darum, so, die beiden segeln gegeneinander.
Ja.
Und darum geht's. Und
stimmt.
Und jetzt hat er hat sich ja jetzt ganz lange Zeit, jetzt mehrere Tage überhaupt nicht gemeldet. Also beziehungsweise hat sich natürlich bei seinem Shore-Team gemeldet. Aber jetzt hat er ja gerade ganz frisch was gepostet. Nämlich, dass er sagt, okay, also er hat ein Riesenschwein gehabt. Er ist dadurch. Er hat das große Risiko gehabt. Aber er hat
gewagt
und er hat gewonnen. Ne, Dalin, genau.
Dalin.
Und ich muss jetzt hinterher. Ich muss jetzt wirklich hinterher. Ja. Und er hat ja auch geschrieben, also ich finde 650 Seemeilen Rückstand sind noch akzeptabel. Ich bin noch in der Jägerposition sozusagen. Je suis encore chasseur, hat er gesagt. Und er sieht sich auch tatsächlich noch in der Lage, wieder aufzuschließen vorne. Aber es ist sehr, sehr problematisch. Und dann noch einen ganz kurzen Satz zu einem Boot etwas weiter hinten noch, nämlich Jérémy Beyou, der ja jetzt schon prognostiziert hat,
der ist enttäuschend,
dass er mit 1200 Seemeilen Rückstand aus dieser Sache herauskommen wird. 1000 Seemeilen, und die sind zusammen, nur mal zur Erinnerung nochmal, die sind zusammen ums Kap der guten Hoffnung rum.
Ja.
Klar. Und das ist schon unglaublich. Also wenn man sich das überlegt, ne, was so ein Wettersystem ausmacht und eben dann wirklich auch die gewagt und gewonnen oder eben klar, er ist noch nicht falsche raus.
Entscheidung.
War die Entscheidung. Ne? Ja. Dalin ist noch nicht raus aus dem ganzen System. Da kann noch viel passieren. Ist vollkommen klar. Aber Rouillon hat schon gesagt, wow, jetzt muss ich mich wirklich dahinter klemmen, dass ich da wieder Anschluss finde. Ne?
Wobei, man muss auch sagen, in dem Moment, wo Rouillon abgebogen ist, der gehörte ja durchaus, ich gucke gerade auch nochmal auf den Tracker, zu der Viererkonstellation, die da vorne an der Spitze lag. Ich muss aber sagen, aber da hat er irgendwie auch nicht so richtig aufs Gas gedrückt. Immer wenn er neben jemandem lag, also Richomme ist ihm da wirklich weggebrettert. Ich weiß nicht, ob er da schon auf die Nordroute so früh schon gesetzt hat. Aber das fand ich teilweise ein bisschen erstaunlich. Ich dachte gerade jetzt im Southern Ocean, da sollte er eigentlich da die Vorzüge seines Designs nochmal aussegeln. Und auch jetzt gerade fährt er ja, er segelt ja eng mit Richomme zusammen und ja, und Richomme ist schon ein Stück weiter weg. Also der drückt mehr aufs Gaspedal als Rouillon. Also für mich ist der einer der großen Verlierer aktuell. Aber wie du gerade auch sagst, Beyou gehört natürlich auch mit dazu. Der auch ganz weit, von dem haben wir das ganze Rennen noch relativ wenig gehört. Also da muss man auch irgendwie nochmal gucken, ob da nochmal was kommt. Aber also das finde ich aber auch spannend, wenn du sagst, der erwartet schon so einen riesigen Rückstand. Also das in dieser Phase des Rennens, da muss schon nachher nochmal viel zusammenpassen, um das nochmal aufzuholen.
Das ist gestern ganz schön, habe ich in die englische Headline gelesen, dass irgendwie Dalin wirklich gerade auf einem anderen Level ist, was natürlich nicht jetzt an ihm nur hängt, sondern an diesem Routing, das er gemacht hat. Er sprach, glaube ich, selber von 150 verschiedenen Möglichkeiten, die er gehabt hätte. Und da hat er eine rausgepickt, die zufälligerweise passt. Also
zufälligerweise
ist jetzt böse, aber ich meine, bei 150 möglichen spielt der Kommissar Glück, auch nicht Zufall, sondern Kommissar Glück, sage ich mal. eine Rolle.
Ja, aber das sind die Entscheidungen.
Ja, aber ist ja belohnt worden. Ja. Genau, das ist genau, ja die genau. Entscheidung. Das ist also jetzt gar nicht, ich will ihm gar nichts irgendwie absprechen dadurch. Nee, das ist ein anderes Level. Und klar, ich meine, wenn du natürlich diesen Zug erwischst, der jetzt, weißt du, die fahren alle irgendwie Regionalexpress und der sitzt jetzt irgendwie im Shinkansen oder Shinkansen und fährt mit 350 an denen vorbei lächelnd. Also lächelnd vermutlich nicht, aber er fährt vorbei.
Aber ich will nochmal darauf hinweisen, also waren wir ja am Anfang, ich soll ja auch nicht von der Alster erzählen oder so, aber das ist, es ist Segelsport und im Kleinen ist es ja genauso. Du, der eine sieht da hinten eine Wolke und der sagt kurz nach dem Start, oh, ich liege zwar ganz gut, nee, ich fahre da jetzt aber hin. Und dann ist er der große Gewinner. Der andere sagt, nee, ich mach's lieber so ein bisschen durch die Mitte und versuch dann später mein Glück. Also das sind alles Entscheidungen. Du nimmst Informationen auf. Klar, beim Segeln auf dem See oder auf dem Meer ist das kleinräumiger. Hier die Profi-Skipper, die haben nochmal andere Daten zur Verfügung. Die haben ihre Routings, aber die haben genauso ihre Erfahrung. Die haben ihr Gefühl im Hintern. Die checken, wie die Welle gerade geht, ob sie jetzt schneller sind als nicht. Einmal sagte er ja, wenn ihr euch noch erinnert, Will Harris hatte gesagt, ja, Boris, der kommt dann nach meinem letzten Route, der kommt an die vorderen ran und dann sagt war Boris, hatte kurz danach, ja, das habe ich auch gelesen, was ich schon mal irre fand, weil der scheint ja da irgendwie zu schmökern dann auch oder liest ja dann die ganzen Sachen, was.
Er hat ja auch gesagt, er hört Podcast. Er hat nicht gesagt, unseren Podcast oder er hört Podcast. Hallo, stimmt, Boris.
Genau. Und dann sagt er, ja, das kann ja sein, habe ich auch gelesen, was Will da gepostet hat, aber der ist von 100% der Polaren ausgegangen, das ist also maximalen Speed da liegt, aber bei den Wellenbedingungen, die, wo er da gerade ist, konnte er nur bis zu 70% nur fahren. Dadurch ist er eben nicht in das eine System gekommen, sondern zurückgerutscht in das alte, was von hinten im Kram kam. Und das sind dann so Geschichten, dass ja, das weiß dann Segler oder spürt er dann bei den Imokas offenbar auch die guten Skipper irgendwie auf dem, über ihren Hintern, über ihre Gefühle, über ihre Intellektualität, über da trennt sich, sag ich mal, die Spreu vom Weizen. Und das finde ich wirklich faszinierend, weil wir versuchen es jetzt hier, diese Wolken und hin und her alles zu gucken. Aber wenn er 150 Routings da irgendwie durch den Rechner jagt, dann macht das ja nicht aus Spaß, sondern muss dann eher mal sagen, okay, die nehme ich jetzt aus dem und dem Grund und das ist jetzt meine Entscheidung. Dann nicht rumeiern. Also da möchte ich gerne mal wissen im Nachhinein auch über Richomme, weil er hat ja genau die gleichen Routings durchgejagt. Er ist ja nicht so, dass er da gesessen hat oder am Klo saß und dachte, mal gucken, was passiert, sondern der hat dann einfach genau den gleichen Stress gemacht und die andere Entscheidung getroffen. Und das ist dann kein Glück. Ja, es ist vielleicht Fortune, würde ich sagen. Also Glück, dass man sich erarbeitet hat.
Ist, glaube ich, das Gleiche.
Ja, ich würde
immer Glück ist können.
Ja, genau, hatten wir, glaube ich, auch schon. Aber für mich ist immer Fortune irgendwie dieses, eine Sache, wo du einfach auch was für getan hast. Kommt nicht so ganz aus dem Nichts, sondern, aber du hast natürlich völlig recht. Vielleicht ist es in dem Moment dann Glück und nachher sind dann diejenigen, die dann vorne liegen, können.
Ja, sagen, ich meine, es ist auch einfach Können, weil ich meine, es gehört ja nicht nur, Können heißt ja nicht nur so ein Boot zu trimmen, sondern Können heißt ja ganz viel, Können heißt definitiv. Ja auch Kopf, Können heißt irgendwie Durchstehvermögen und
auch Mut.
Mut, genau. Sagst? Und er hat auch irgendwie gesagt, nach diesem Routing hat er dann auch vermieden, zu oft auf Adrena zu gucken, also zu gucken, was passiert.
Das fand ich auch.
Das fand ich auch super. Also der hat einfach es gehört einfach so auch so ein Gespür dafür und gesagt, ich mach das jetzt.
Genau.
Das, ich glaube, das würde man wahrscheinlich in einem, wenn man jetzt jemanden von der DGZS hier in dem, falls ihr zuhört, schönen Grüß, toll, was ihr macht übrigens. Dabei hätte, würde er sagen, mach das bloß nicht. Also mach das bloß nicht nach.
In diesem Sturm, ja.
Ja, oder wie früher bei
Kinder,
Wetten, das, genau, früher immer, liebe Zuschauer, machen Sie das zu Hause nicht nach. Würde ich auch keinem raten, aber gut, die sind, wenn der auf einem anderen Level in diesem Regattafeld segelt, das ist eine andere Welt, was die machen natürlich. Und also völlig weit ab von dem, was wir so machen. Und klar, das ist Extremsport und da musst du auch extreme Entscheidungen fällen. Ne? Das ist dann halt, das trennt dann die Spreu vom Weizen. Hm.
Ja.
Wollen wir nicht wir machen ja Sonntag weiter. Wollen wir den Podcast jetzt nicht beenden? Hat noch jemand berühmte letzte Worte? Vielleicht hat Miku noch irgendwas, was Lustiges aus Frankreich? Oder vielleicht erklärst du uns mal den Unterschied zwischen Glück und Fortune, Miku. Das interessiert mich.
Also Glück und Fortune, Fortune ist dann meines Erachtens nach schon ein bisschen das Erarbeitete.
Ja.
Das würde ich schon so sehen auch. Okay. Und Glück ist einfach das, was dir vom Schicksal sozusagen rübergebracht wird. Das war jetzt der philosophische Satz des Tages.
Weil Wheel of Fortune im Englischen heißt Glücksrad, ne?
Oh, yes, sehr schön. Aber ist ja auch Fortune. Ist
gerade
ist
auf
ja nicht
Wheel
Französisch.
Of Fortune? Ja, aber
weil Fortune.
Fortune ist doch, naja, ja. Gut. Okay, alles
was
klar.
Was heißt denn Glück im Französischen? Bonheur.
Bonheur ist Glück. Genau.
Ja, à la Bonheur, Mikro, à la Bonheur.
À la Bonheur, nicht schlecht.
Gut, dann sage ich mal, wie der Franzose schön sagt, Kalinichta.
Was?
Ja. Kalinichta, kennst du das nicht?
Nee, was ist das denn?
Ach, Carsten.
Kalinichta? Michael kennt das auch nicht, der ist aber immer ein
Ich kenn's auch nicht, nein.
Siehst du?
Nein, ist das kreolisch oder?
Das ist griechisch.
Redst du dich um Kopf und Kragen gerade wieder?
Ja, das ist griechisch.
Das ist griechisch.
Ja. Ah, jetzt wollte ich einen Scherz machen, habt ihr wieder kaputt gemacht. Gut, dann.
Ja, aber halt, ich sage jetzt noch was zu Erfolg und Glück, ja?
Ja.
Fortune ist Erfolg, Glück, dass jemand bei oder mit etwas hat, in Klammer, meist verneint. Er hatte einfach keine Fortune. So steht's bei Duden.
Na, okay.
Ja, Leute. Aber
und
alle
Google,
richtig schön Unrecht gehabt.
Also dieses Tool, was Carsten noch nicht kennt, Google. Übersetzt Fortune französisch mit Vermögen auf Deutsch. Und Vermögen heißt das? Wahrscheinlich nicht das Vermögen, sondern das Gegenteil von Unvermögen.
Nein. Oh. Fortune ist im Französischen definitiv auch das Vermögen, also die Moneten.
Ach, echt?
Ja, tatsächlich.
Ach, jemand macht your fortune. He's making his fortune. Ja. Du, sag mal. Aber da finde ich doch vielleicht spannender, über Rake zu diskutieren.
Ja, finde ich auch.
Um das nochmal aufzuklären, für mich ist Rake irgendwie, wahrscheinlich bin ich da vom FD Flying Dutchman geprägt. Das haben ja die Diesch-Brüder erfunden. Die haben den Mast nach hinten gekippt und sind dadurch einfach schneller geworden. Das ist Rake. Das weißt du nicht, das gibt's auf dem Jollenkreuzer auch, glaube ich.
Nee, da habe ich nur einen Uck.
Ein Uck?
Nee,
hast du nicht. Hast
an
du
die
nicht.
Hörer, die nicht wissen, was gemeint ist, das war hast der, wie hieß von Simon Soray, ne? Der hatte, da haben wir immer gewitzelt, was Uck als Uck, das war der Hook, der Haken.
Das ist das Fallenschloss oben, wo der Großsegel oben festmelt. Aber sowas hast du nicht, definitiv nicht.
Und mit diesem wunderschönen deutschen Wort Uck beenden wir diese Folge. Ich sage vielen Dank. Wir hören uns die Tage wieder zu einer langen Folge. Die ist auch lang geworden. Ich weiß nicht, wie lang, weil ich musste die Aufnahme ich habe sie übrigens retten können, weil ich, als ich das aufgehängt habe, ganz schnell auf Rack Ende gedrückt und dann hat er so ein Lied aufgeschrieben. Also schneide ich jetzt. Ihr blickt euch wieder unter euren Sternenhimmel in dem Holzvertäfelungen. Mhm. Ne, so wie Boris.
Ja. Und träumen von der See.
Genau. Und
den Albträume.
Genau. Au revoir.
Oh ja?
Tschüss.
A très bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Bye-bye.
Segelreporter Vendée Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com